Herzlich willkommen zum The Food Talks Podcast. Dein Podcast rund um Ernährung und Lebensstil, um deinen Körper, deine Knochen und dein Wohlbefinden zu stärken. Und in der heutigen Folge klären wir diese spannenden Fragen. Welchen Einfluss hat Eisen auf deine Knochenmasse, wenn du zu viel oder zu wenig davon in deinem Körper hast? Woran bemerkt man überhaupt einen Eisenmangel und was hat das mit emotionaler Labilität bis hin zu Depressionen zu tun? Warum ist Sport Eisenmord? Und welche Ernährungstricks gibt es, um pflanzliches Eisen besser aufnehmen zu können? Und ich werde dir nicht allein davon berichten, sondern habe den Lebensmittelwissenschaftler und Biochemiker Professor Dr. Günther bei mir im Podcast. Und er ist Autor von zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und Büchern, ein Mikronährstoffexperte und Professor an der Universität Bonn. So, aber wer redet hier überhaupt die ganze Zeit? Mein Name ist Ann-Christine Dorn. Und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin und ich brenne für das Thema knochengesunde Ernährung. Ja, und letzter Zeit hat sich viel getan, du hast vielleicht weniger von mir gehört, denn seit über einem halben Jahr darf ich Studierende im Bereich Food Management unterrichten. Ja, weil ich da eine Professur im Bereich Culinary Food Management übernommen habe, hier in Berlin an der IU, Internationale Hochschule. Und das macht mir so viel Freude. Ich darf also angehenden Gastronomen, Gastronominnen, Food- und Beverage-Managern, Managerinnen mein Wissen über Ernährung mit auf den Weg geben. Und ich kann echt sagen, die Studierenden sind so kreativ und voller Tatendrang, dass wir uns wirklich auf die nächste Generation in Hotellerie und auch Gastronomie freuen dürfen. Na, aber dennoch mache ich mit diesem Podcast weiter, weil ich damit ja auch ein klares Ziel verfolge. Weil ich möchte dich dafür begeistern, ein Leben mit starken und gesunden Knochen führen zu wollen. Weil wir nämlich mit einem Leben, in dem du dich schlecht ernährst, dich zu wenig bewegst und auch zu viel Stress hast, tust du dir halt selber und auch deinen Knochen nichts Gutes. Und eben um das zu ändern, erhältst du hier viele wichtige Informationen über deine Knochen und auch Tipps, wie du Ernährung, Lebensstil und auch Wohlbefinden verbessern kannst. Weil ich habe eine Vision, ich möchte, dass diese Knochenschwundkrankheit Osteoporose bekämpft wird und auch dazu beitragen, dass Frauen einfach gesund bleiben. Und bevor wir jetzt gemeinsam ein paar Knochen retten, stelle ich dir noch den Sponsor dieser Folge vor. Und dabei handelt es sich um Haus Rabenhorst. Und die stehen für Wissen und Erfahrung in der Herstellung wohltuender Frucht- und Gemüsesäfte und das schon über 125 Jahre. Und falls es bei dir bei Haus Rabenhorst nicht direkt geklingelt haben sollte, dann aber spätestens jetzt, denn sie haben Direktsäfte und Nahrungsergänzungsmittel nicht nur für Rabenhorst, sondern auch für die Produktmarke Rotbäckchen hergestellt. Und das eben aus naturbelassenen Rohstoffen mit Kompetenz und Sorgfalt. Und ich erinnere mich immer noch so an diesen Fall in meiner Kindheit, dass ich häufig mit meiner Mutter in Bad Gandersheim war. Vielleicht kennst du ja diese Kleinstadt. Und da gab es so einen kleinen Bio-Reformhausladen und da habe ich mit ihr immer darum gefeilscht, dass wir diesen Rotbäckchensaft mit nach Hause nehmen. Das ist irgendwie so eine schöne Erinnerung daran und vielleicht hast du das ja, teilst du das ja mit mir sogar. So, aber jetzt zurück ins Heute. Haus Rabenhorst bietet dir nämlich als Ernährungsfachkraft, als medizinisches Fachpersonal oder auch Hebamme umfangreiches Wissen, anschauliche Infomaterialien, aktuelle Studienergebnisse und nützliche Veranstaltungshinweise rund um die Themen Saft, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und obendrauf noch Schwangerschaft und Stillzeit. Und das findest du alles auf der Plattform saftexperten.de. Und da liegt halt der besondere Schwerpunkt auf dem Thema Eisen. Und falls du jetzt nicht zu diesen Berufsgruppen gehören solltest, dann gibt es auch für dich kostenfreie und wertvolle Informationen auf den Webseiten, und zwar rabenhorst.de und rotbäckchen.de. Und du musst dir das jetzt nicht alles merken, weil ich verlinke dir das in der Podcast-Beschreibung und da kannst du dann einfach, wenn du die Folge fertig angehört hast, dann schon mal dir das alles nochmal anschauen. Und jetzt legen wir los. Diese Folge unterteile ich dir in zwei Teile. Und zwar erst erzähle ich dir kurz und knackig darüber, welchen Effekt Eisen auf die Knochengesundheit hat. Und danach erfährst du noch so viel Spannendes mehr über Eisen in dem Gespräch mit dem Eisenexperten Professor Dr. Günther. Ich wünsche dir viel Spaß. Fangen wir also mit Teil 1 an. Welchen Effekt hat denn Eisen auf die Knochengesundheit? Und wenn du jetzt diesen Podcast schon ein bisschen länger auch verfolgst, dann weißt du, dass jede dritte Frau weltweit von Osteoporose betroffen werden kann ab dem 50. Lebensjahr. Und Osteoporose ist ja die Knochenschwundkrankheit, wo die Knochenmasse abnehmen kann und dadurch wird er schneller brüchig. Und wir alle wissen, das Skelettsystem, unser Skelett, das muss gut funktionieren, damit wir eben auch weiterhin mobil bleiben. Und daher ist diese Erkrankung, die muss einfach angegangen werden. So, und heute möchte ich mal mit dir tief in die Materie eintauchen und dann schauen wir uns mal den Effekt von einem bestimmten Spurenelement eben auf den Knochen an. Also natürlich ist der Knochenabbau und der Knochenaufbau und somit auch die Knochendichte und die Architektur von mehreren Stoffen abhängig, ne, wie zum Beispiel Vitamine, Vitamin D, Vitamin K, Mineralstoffe, Calcium, Magnesium oder auch andere Spurenelemente wie zum Beispiel Selen oder Zink. Na, aber es macht trotzdem mal Sinn zu schauen, was passiert denn, wenn jetzt nur ein einziges Spurenelement aus der Reihe tanzt. Wie jetzt zum Beispiel bei einem Mangel oder bei einer Überdosierung oder bei einer krankhaften Ansammlung im Körper. Und das ist der Grund, warum wir uns heute mal das Spurenelement Eisen anschauen und eben die Effekte auf die Knochenmasse. So, ich falle jetzt direkt mit der Tür ins Haus und nenne dir meine Take-Home-Message für dich. Zu viel Eisen im Körper kann deine Knochenmasse negativ beeinflussen. Also kann sie verringern. Und eine zu geringe Eisenmenge, also eine niedrige Eisenmenge, wie bei einem Eisenmangel, kann ebenfalls zu einer geringeren Knochenmasse führen. Also zu viel Eisen ist nicht gut für deine Knochen und zu wenig eben auch nicht. Und da lohnt es sich sehr, auf die Eisenwerte zu achten. Und die kannst du ja bei deinem Arzt oder deiner Ärztin deines Vertrauens aus dem Blut bestimmen lassen. Und welche das genau sind, wird dir gleich Professor Dr. Günther in unserem Gespräch erzählen. Ich spoilere aber schon mal so ein bisschen, also ich verrate dir ein bisschen vorher. Es sind 4 Werte und nicht nur ein Wert, der sonst bei dem kleinen Blutbild untersucht wird. Besonders spannend, wenn es um Eisen und Knochen geht, sind die Effekte von Eisen auf die Knochenzellen. Also ein zu viel an Eisen, also freiem Eisen, führt nämlich zu der Bildung von oxidativem Stress. Und vielleicht erinnerst du dich daran, ich habe ja das ja ganz häufig schon im Podcast mal erwähnt, dass dieser oxidative Stress Zellen oder auch Genmaterial zerstören kann. Ne? Also ganze Zellen können daran zugrunde gehen. Und interessant ist hier, dass die knochenabbauenden Zellen, also die Osteoklasten, sich in so einem Milieu mit oxidativem Stress ganz wohl fühlen. Sie differenzieren sich da mehr, also das heißt, sie werden dann überhaupt zu diesen knochenabbauenden Zellen. Und sie sind auch noch aktiver. Und gleichzeitig werden die knochenaufbauenden Zellen, die Osteoblasten, die den Knochen aufbauen, die differenzieren weniger, also es werden weniger, und die bauen natürlich dadurch auch viel weniger Knochenmasse auf. Salopp gesagt, es ist doppelt blöd, weil mehr Knochenabbau bei gleichzeitig weniger Knochenaufbau. So, da kann man sich ja jetzt fragen, warum denn auch so ein zu wenig Eisen bei einem Eisenmangel die Knochenmasse reduzieren kann. Wo doch das zu viel an Eisen schlecht ist, da wäre doch eigentlich ein zu wenig an Eisen vielleicht gar nicht so wild, oder? Leider nein. Und das liegt daran, dass bei einem zu wenig an Eisen, bei einem Eisenmangel im Blut kommt es zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung. Und auf schlau heißt das dann Hypoxie, zu wenig Sauerstoff. Und das mögen die knochenabbauenden Osteoklasten wieder, finden das wieder gut. Das heißt, sie bauen wieder mehr Knochenmasse ab. Und gleichzeitig resultiert das dann aber auch in einer sinkenden Knochendichte. Gleichzeitig wird ein Mechanismus noch in Gang gesetzt über HIF-1-Alpha, der die knochenaufbauenden Zellen, die Osteoblasten, hemmt und somit wird wieder gleichzeitig bei Eisenmangel weniger Knochenmasse aufgebaut. Ne? Mehr abgebaut, gleichzeitig weniger aufgebaut, resultiert in weniger Knochenmasse. Erschwerend kommt noch hinzu, ja, ist mir noch nicht fertig, dass eben Eisen dafür sorgt, dass Vitamin D aus der Nahrung in die aktive und somit für den Körper verfügbare Form umgewandelt wird. Also ist zu wenig Eisen vorhanden, dann bleibt das Vitamin D auch, kann inaktiv bleiben und Calcium kann weniger aufgenommen werden. Und Calcium ist ja nun mal bekanntlich wirklich wichtig für den Knochen. Ja, also Eisen spielt da eine wirklich große Rolle. Und jetzt habe ich nochmal 3 ganz spannende Infos für dich, die ich unbedingt noch mit dir teilen möchte. Erstens, ein ganz geringer Eisenmangel kann die Aktivität von den knochenaufbauenden Zellen leicht erhöhen. Das ist ja schon mal gut. Aber da muss man immer ganz fein in so einem geringen Eisenmangel drin sein und dieses Ausjustieren, ganz ehrlich, darauf würde ich mich einfach nicht verlassen. Also versuch da lieber im Normalbereich zu bleiben. Zweite spannende Info ist, dass nach der Menopause, also nach dem Durchlaufen der Wechseljahre, versiegt ja die Östrogenproduktion. Und das ist ja wirklich das Sexualhormon der Frauen, das die Knochen auch schützen kann. Und es hat sich da gezeigt in Untersuchungen, dass es bis zu einer 2- bis 3-fachen Erhöhung des Serum-Ferritin-Wertes kommen kann nach der Menopause, nach den Wechseljahren. Und dieses Ferritin ist das Speichereisen, das durch das Blut schwimmt, jetzt mal salopp gesagt. Und leider kann sich das aber auch im Knochen mit anlagern oder ansammeln und dort akkumulieren. Ja, ist gut, ist das Gleiche. Akkumulieren, ansammeln ist für mich das Gleiche. Und das führt dann wiederum dazu, dass sich das negativ auf die Knochendichte auswirken kann. Und das ist ja wirklich doppelt belastend für die Knochengesundheit. Einmal, weil das Östrogen fehlt und dann, weil ein zu viel an Eisen mit einer geringeren Knochendichte in Verbindung gesetzt wird. Und jetzt nochmal zum dritten und letzten Punkt. Ich möchte da nochmal auf den Eisenmangel zu sprechen kommen. Denn dieser Eisenmangel hat einen negativen Einfluss auf die Knochendichte bei Frauen, die schon postmenopausal sind, das heißt durch die Wechseljahre durch sind, gerade durch die Wechseljahre gehen, aber auch sich vor den Wechseljahren befinden, also prämenopausal sind. Das kann ja zwischen 20 und 50 sein. Denn es ist ja so, wenn du jetzt diesen Eisenmangel hast und sich das negativ auf die Knochendichte auswirken kann, heißt das nicht, dass du direkt in der Osteopenie landest oder in der Osteoporose schon vor der Menopause, schon vor den Wechseljahren. Aber es kann sein, dass du ein bisschen weniger Knochendichte hast, als du eigentlich hättest haben können. Und wenn du schon weniger hast und dann in die Wechseljahre kommst, durch die Wechseljahre durch bist, dann hast du hinterher möglicherweise noch schneller weniger Knochenmasse, weil du halt nicht von Anfang an quasi hoch reingegangen bist, sondern mit weniger Knochenmasse, weil du nicht auf den Eisenwert geachtet hast. Also hier, um das nochmal mitzunehmen, um das Ganze auch nochmal präventiv zu betrachten, achte da gerne auf deinen Eisenwert. Daher lass deine Eisenwerte regelmäßig untersuchen, um im Gleichgewicht zu bleiben, denn ein zu viel und ein zu wenig sind nicht förderlich für deine Knochengesundheit. So, und das war jetzt der kurze Einblick, dass dein eingependelter Eisenstatus im Körper wichtig ist für deine Knochengesundheit und dass eben ein zu viel nicht so sinnvoll ist, dass ein zu wenig nicht so sinnvoll ist durch zum Beispiel nicht genügend Eisen über die Nahrung, egal ob vor, nach oder während den Wechseljahren. So, jetzt möchte ich dir aber endlich den Eisenexperten Professor Dr. Günther vorstellen und er erklärt gleich noch, welche Werte du wirklich benötigst, also Laborwerte, um deinen Eisenstatus im Körper bestimmen zu lassen, welche Lebensmittel du am besten häufiger isst, um genügend Eisen aufzunehmen und warum pflanzliches Eisen besser ist als sein Ruf. So, hallo Professor Dr. Günther, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Ja, ich grüße Sie auch, Frau Dr. Dorn, und ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen Gast sein darf, sagen wir mal so.
Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil es geht ja um Eisen, ja. So wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe. Und ich habe ja jetzt ganz viel darüber erzählt, was Eisen mit dem Knochen macht, wenn man zu viel hat, wenn man zu wenig im Körper hat, vielleicht einen Mangel. Jetzt interessiert bestimmt ganz viele Leute, woran merken sie denn überhaupt, dass man einen Eisenmangel hat oder vielleicht eine Überdosierung?
Ja, also das sind ja ganz viele Symptome und die sind ja oft auch sehr unspezifisch. Das, was man eigentlich landläufig kennt, das ist Müdigkeit, Schwächegefühl, Konzentrationsstörungen, aber auch emotionale Labilität und auch Depressionen gehören dazu. Da weise ich immer darauf hin, dass das auch eine Ursache für Depressionen sein kann, Eisenmangel, nicht? Oder Infektanfälligkeit gehört noch dazu, Entwicklungsstörungen bei Kindern sollte man nicht vergessen. Und auch der Zusammenhang mit Herzkrankheiten wird diskutiert bei Eisenmangel. Soll ich was zu den Risikogruppen sagen vielleicht?
Auch gerne.
Das sind dann Schwangere natürlich, aber auch Leistungssportler, die brauchen oft ein Drittel mehr Eisen, wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angegeben ist. Und vor allen Dingen auch Veganer und Vegetarier, wenn sie sich falsch ernähren. Nicht? Aber Veganer können sich durchaus, brauchen keinen Eisenmangel zu bekommen. Sie müssen sich halt nur richtig ernähren, da können wir ja später vielleicht nochmal drüber sprechen. Und ältere Menschen mit Begleiterkrankungen sind Risikogruppen. Und vor allen Dingen, das betone ich auch immer wieder in meinen Vorlesungen, alle Menschen, deren Ernährung überwiegend aus Fertignahrungsmitteln besteht. Ja, da die sehr mikronährstoffverdünnt sind, nicht? Die nennt man auch auf, im Fachchinesisch highly processed food, nicht? Dann entsteht der sogenannte versteckte Hunger oder Hidden Hunger. Nicht? Also man kann es ganz einfach sagen, wenn man sich zu viel von Junkfood ernährt, dann rutscht man sehr schnell in den Eisenmangel rein.
Nicht? Das ist ja wie so ein bunter Blumenstrauß, diese ganzen Symptome, die es da gibt, die gar nicht so richtig zusammenpassen. Wie kann denn aber jemand, der jetzt sagt, oh, ich habe irgendwie ganz viel davon, jetzt habe ich ganz viel den Kopf genickt, weil ich dachte, ah, das passt zu mir. Gibt es denn da auch Bluteisenwerte, die ich dann bestimmen lassen kann? Welchen kann ich trauen? Welche gibt es überhaupt? Was können Sie da uns mitgeben?
Ja, oft wird ja da jetzt, man geht dann zum Arzt und sagt, ich habe vielleicht Eisenmangel, könnten Sie das bitte überprüfen? Und dann wird oft nur der Hämoglobinwert bestimmt, der sogenannte HB-Wert. Und das ist natürlich erstmal wichtig und das ist auch im kleinen Blutbild, was ja oft gemacht wird, wenn man zum Arzt geht, ist das ja enthalten, aber das reicht leider nicht aus, nicht? Ich sage immer, um Eisenmangel zu diagnostizieren, braucht man mindestens, ich nenne das immer das kleine Laborlatein, nicht? Man braucht da mindestens 4 Werte. Nicht? Das ist erstmal der HB-Wert, dann die, also Hämoglobin, dann die Transferinsättigung. Transferin ist das Eisentaxi im Blut, nicht? Könnte man vielleicht sagen, also Eisentransportmittel. Dann der Ferritinwert, das ist der Eisenspeicher. Und dazu gehört auch das C-reaktive Protein, das ist der Entzündungsmarker. Nicht? Und das hat, also dieser Entzündungsmarker hat direkten Einfluss auch auf den Ferritinwert und deshalb ist das wichtig. Ne? Das sind also mindestens die 4, muss man eben halt bestimmen lassen. Und wie gesagt, der HB-Wert ist oft beim kleinen Blutbild oder ist beim kleinen Blutbild mit drin, aber die anderen 3 eben halt nicht. Ne? Und da muss man, das muss man extra anfordern. Muss man dem Arzt sagen, wenn das nicht von selbst ausmacht, kostet nicht die Welt, nicht? Und das sollte man auf jeden Fall machen. Dann hat man zumindest mal einen Überblick. Also nochmal zusammengefasst, der HB-Wert alleine reicht nicht aus, nicht? Das ist leider so. Es gibt durchaus also auch Patienten mit normalem HB-Wert, die aber trotzdem Eisenmangel haben, nicht? Und dann können diese Symptome eben halt auftreten und die ich eben benannt habe, ja.
Da merkt man ja schon, wenn es so viele verschiedene Parameter gibt, wie komplex das Thema Eisen auch im Körper ist.
Ja, genau, genau. Ich sage immer, Eisen hat nicht nur den stabilsten Atomkern von allen Elementen, sondern ist auch sehr, sehr sensibel. Ich sage immer, ich vergleiche das immer mit so einer ganz nervösen Operndiva, so Eisen, nicht? Also, nicht? So eine Operndiva, die muss ja immer, die muss genau ausjustiert sein, nicht? Damit die wirklich volle Leistung bringt. Es darf nicht zu viel, nicht zu wenig sein und so. So ist das beim Eisen auch, nicht? Und auch die ganze Komplexität im Körper, nicht? Da gibt es Fragen, die sind noch gar nicht so geklärt, nicht? Gerade zum Beispiel auch mit Depressionen, dieser Zusammenhang, nicht? Das ist eine ganz wichtige Sache aus meiner Sicht, weil 75% zum Beispiel der Frauen im gebärfähigen Alter erreichen nicht diese Dosis, die von der DGE eben halt angegeben worden ist, 15 Milligramm pro Tag, ne? Aber da gibt es jetzt auch neue Werte, die DGE, da können wir vielleicht auch gleich drüber reden. Die sind ganz neu jetzt, seit ein paar Monaten, aber die unterscheiden sich nicht sehr stark von den älteren Werten, nicht? Also, ne? Und da, wenn 75% eben halt dieser Bevölkerungsgruppe, die ich eben genannt habe, das nicht erreichen, da sollte man schon mal gucken, ob man nicht vielleicht dazugehört. Und ob das vielleicht eben halt eine ganz einfache Ursache ist. Denn das zu testen ist ja sehr einfach, nicht? Und wenn es gibt natürlich sehr viele, sage ich mal, Ursachen für eine Depression, ist immer multifaktoriell bedingt, natürlich, nicht? Aber so einen Eisenmangel kann man ganz einfach ausschließen, ne? Das ist also einmal, geht man zum Arzt, lässt mindestens diese 4 Werte machen und dann ist man sicher, dass es daran nicht liegt, nicht? Wenn man Probleme hat, zum Beispiel, ja, in dieser Richtung.
Das ist wahnsinnig spannend, dass es mit Depressionen zusammenhängen kann.
Ja, das hängt damit zusammen, das sind ja verschiedene Stoffwechselwege hier. Das ist ja zum Beispiel, wenn Sie das jetzt ein bisschen biochemisch, sag ich mal, ja, das ist also der Serotonin und Dopamin und der Noradrenalin, die Biosynthese. Ja, das sind 3 Enzyme, die sind eisenabhängig, nicht? Und das ist die sogenannte Monoamin-Hypothese und da ist auch sehr viel dran. Da gibt es sehr hochrangige Publikationen, die darauf hinweisen, dass es damit zusammenhängen kann oder auch ist, nicht? Weil wenn das Eisen bei diesen Enzymen eben halt nicht zugegen ist, dann werden diese Neurotransmitter halt und Hormone, Hormonwirkung haben die auch, werden halt nicht synthetisiert in ausreichendem Maße. Nicht? Man kennt das ja, ne? Dopamin, das wird ja oft so, dass das coole, der coole Transmitter, nicht? Wenn man in der Dopaminspiegel gut ausjustiert ist, dann ist man gut drauf und so, nicht? Dann nimmt man alles nicht so ernst, ne? Man ist resilient und so, nicht? Und die Dopaminsynthese hängt sehr stark von dem Eisenstatus des Körpers ab. Ne?
Das sind ja die Glückshormone.
Ja,
ne?
genau, die Glückshormone. Ne?
Und wenn die nicht gebildet werden, ja, dann ist die Stimmung schlecht.
Genau, so kann man es sagen.
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja,
wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon mal kennengelernt, ja, hier virtuell. Wir sehen uns ja auch gerade virtuell. Und da hatten Sie gesagt, wie Sie zu Ihrem Thema gekommen sind. Nämlich, dass auch gerade Studierende, also weibliche Studierende, auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, oh, ich bin immer so müde und so weiter. Und Sie haben das mal ausgerechnet, wie viel die so am Tag aufnehmen und selber gemerkt, ui, das war zu wenig. Also habe ich gesagt, das kann ich auch. Ich schreibe mir das jetzt auch mal auf. Und ich muss auch sagen, ich bin durchschnittlich nur auf 9 Milligramm gekommen.
Ja, das.
Waren es Milligramm?
Milligramm.
Genau, Milligramm. Und ich muss, also ich meine, 15 soll ich kriegen. Ich bin ja auch im gebärfähigen Alter. Das heißt, ich blute einmal im Monat, habe sowieso einen hohen Eisenverlust und war ganz erschrocken, weil ich mich doch sehr ausgewogen ernähre, weil ich ja nun auch Ahnung von Ernährung habe.
Richtig.
Und es dennoch nicht geschafft habe. Ich bin natürlich auch pflanzlich unterwegs. Vielleicht können wir darüber auch mal reden, weil so eine pflanzliche Ernährung ist ja auch total im Trend. Und einfach auch, um das Klima zu schützen und einfach auch, weil es gesundheitliche Vorteile bringt, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Interessanterweise ist aber so, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind diese Leute häufig betroffen, oder Sie hatten das vorhin auch schon gesagt, betroffen von einem Eisenmangel. Wie kann denn sowas passieren?
Wenn ich eben noch zu die 9 Milligramm zu Ihnen, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn Sie Sport machen, das machen ja viele junge Leute, machen Sport und so weiter. Wenn Sie intensiven Sport machen, dann brauchen Sie noch ein Drittel mehr, nicht? Also dann brauchen Sie, ich würde sagen, 20 Milligramm. Nicht? Das geht.
Okay, dann habe ich nur die Hälfte erreicht.
Ja. Nicht? Und das war auch der Aufhänger eben halt von den jungen Studierenden. Ich habe ja die große Vorlesung lange gehalten und die kamen ja dann zu mir und haben gesagt immer, hey Professor Günther, Sie erzählen alles immer hier so toll und wir machen das alles, wir ernähren uns super, machen viel Sport und wir sind total schlecht drauf. Wir haben keine Lust mehr, Vorlesungen zu hören oder zu lernen. Und woran kann das liegen? Ne? Und so ist das dann genau gekommen. Dass ich mich vor 10, 15 Jahren damit dann eher beschäftigt habe. Ne? Und jetzt zu Ihrer Frage. Pflanzliches Eisen wird ja immer als minderwertig oder wurde immer als minderwertig betrachtet. Nicht? Man hat immer gesagt, das Helmeisen, das wird gut resorbiert, was im Fleisch eben halt vorkommt. Und das pflanzliche Eisen ist nicht so wertvoll, liegt als Eisen 3 vor. Und man hat immer gesagt, dass pflanzliche Lebensmittel eben halt weniger Eisen enthalten. Ne? So, und das stimmt ja schon mal nicht. Wenn man so den Linsengehalt von fertigen Linsen, also die man gekocht hat und so, also wenn man trockene Linsen haben, so 8 Milligramm pro 100 Gramm, und wenn man die aber jetzt gekocht hat, ist ja Wasser dabei, dann haben die vielleicht 3, 4 Milligramm, wenn die verzehrfertig sind. Und so ein Steak verzehrfertig hat auch nicht mehr. Nicht? Also die sind gleichwertig, also natürlich nicht alle pflanzlichen Lebensmittel. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ich habe da so eine Eisen-Negativ-Liste aufgestellt von pflanzlichen Lebensmitteln. Die sind zwar super gesund, aber die enthalten leider kein Eisen. Aber da können wir später vielleicht drüber reden. Jetzt mal zu diesen Linsen oder Hülsenfrüchten insgesamt. Die haben also den gleichen Eisengehalt. Ja. Jetzt, dann wurde immer gesagt, okay, gleicher Eisengehalt, aber die Bioverfügbarkeit, also das, was der Körper wirklich aufnimmt, das ist wesentlich schlechter. Und das kann man heute auch nicht mehr sagen. Nicht? Weil es zum Beispiel in Linsen ist ca. 70% des Eisens als Ferritin gebunden. Nicht? Das ist so ein Eisenkern, wo man 4000 Eisen-3-Ionen hat und drumherum hat man dann eben halt so eine Proteinhülle. Und da hat man jetzt einen eigenen Ferritinport in den Enterozyten, also in den Darmzellen, gefunden. Und dieser eigene Ferritinport sorgt dafür, dass es eben halt neben dem Divalent-Metalltransporter, wo das Eisen sonst reingeht, als Eisen 2+, muss vorher reduziert werden, oder neben dem Helm-Carrier-Protein, also einen dritten Aufnahmeweg gibt. Und der wird Ferritinport halt genannt. Nicht? Und das Ferritin eben halt direkt in die Zelle reingeht. Nicht? Und gerade in Hülsenfrüchten liegt das Eisen zum großen Teil als Ferritin vor. Und damit sind sie sehr vorteilhaft.
Oh, das muss ich jetzt nochmal zusammenfassen. Also wir haben also das tierische Eisen, dieses zweiwertige Eisen. Dann gibt es noch das pflanzliche Eisen, das dreiwertige Eisen. Und das Eisen aus tierischen Produkten, also das zweiwertige, kann besser im Körper aufgenommen werden, weil es eben diese besonderen Rezeptoren dafür gibt. Ne, der Körper möchte das ja haben. Und dieses dreiwertige Eisen, das aus Pflanzen, muss im Körper erstmal zu dem tierischen umgebaut werden, damit es auch so gut aufgenommen werden kann. Und jetzt wurde also gefunden, dass es in Linsen nochmal eine dritte Art gibt, also die nichts mit dem zweiwertigen oder dreiwertigen zu tun hat, sondern das ist dieses Ferritineisen, das auch extra aufgenommen werden kann. Und deswegen stehen pflanzliche Lebensmittel oder insbesondere jetzt mal Linsen den tierischen Lebensmitteln in nichts nach, weil ja dann doch ordentlich Eisen eigentlich drin ist. Aber wie sieht denn das jetzt mit dem pflanzlichen Eisen aus, also diesem 3-Plus-Eisen, dem dreiwertigen Eisen, das eben nicht als Ferritin vorliegt, sondern eben als pflanzliches, dreiwertiges Eisen? Weil Sie haben gesagt, in Linsen sind ungefähr 70% Ferritin, über diesen eigenen Ferritinport kann das aufgenommen werden. Was ist denn mit den restlichen 30%?
Das restliche Eisen, was nicht als Ferritineisen vorliegt, kann durch Reduktion zu Eisen 2 umgewandelt werden, wenn der Vitamin-C-Status des Körpers entsprechend gut ist und kann dann auch aufgenommen werden. Nicht? Und das ist auch eine wichtige Sache, die oft vielleicht falsch verstanden wird. So Eisen wird immer, also wenn man pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, dann nimmt man direkt auch Vitamin-C-Quellen zu sich. Das reicht aber eigentlich nicht. Der Status des Körpers muss vorher schon gut mit Vitamin C gesättigt sein, weil das nämlich, das ist, also wenn Sie sich so eine Darmzelle vorstellen, da muss die Darmzelle, die muss vorher schon viel Vitamin C enthalten und weil das Eisen 3 kommt dann an der Oberfläche der Darmzelle an, also im Darmlumen kommt ja dann der Speisebrei. Und dann kommt das Eisen 3, setzt sich oben auf den Divalent-Metalltransporter, der aber nur zweiwertiges Eisen transportieren kann. Und dann werden Elektronen von dem Vitamin C durch die Membran geschossen, von dem Enterozyten. Und dann wird das Eisen 3 zu Eisen 2 reduziert, kann aufgenommen werden. Ne? Also oft wird eben halt gedacht, dass das Eisen 3 im Speisebrei durch das Vitamin C reduziert wird. Das geschieht vielleicht in untergeordnetem Maße, aber wichtig ist, dass der Status vorher schon okay war. Nicht? Und Vitamin C ist sowieso wichtig für alle möglichen Funktionen. Deshalb sollte man darauf achten, dass das immer okay ist. Ne? So 100 Milligramm pro Tag Minimum. Ne?
Das finde ich ja wahnsinnig spannend, weil ja. Vitamin C wird ja auch verbraucht, wenn man viel Stress hat, was ja in der aktuellen Gesellschaft ja eigentlich jeder, überall wo man hinhört, ich bin gestresst. Genau. Und das bedeutet ja, dass viele möglicherweise auch hier einen Mangel eben vorliegen haben und somit dieses Eisen, was in Pflanzen vorliegt, was man nicht so gut aufnehmen kann, dann erst recht nicht gut aufnehmen können, weil das Vitamin C eben fehlt.
Ja, so ist es. Nicht? Okay. Und wenn man darauf achtet und dass der Körper mit Vitamin C, immer gut gesättigt ist und wenn man dann auch die richtigen pflanzlichen Lebensmittel zu sich nimmt, nicht zum Beispiel Hülsenfrüchte oder aber auch andere pflanzliche Lebensmittel, die viel Eisen enthalten, nicht? Dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite und so kann man auch als Veganer, Veganerin, Vegetarier, Vegetarierin, muss man keinen Eisenmangel haben. Man braucht das eigentlich nicht zu supplementieren. Das Problem ist nur, dass viele, nicht nur junge Leute, sondern sage ich mal, viele Menschen, die sich gesund ernähren wollen, dass die eben halt das ein bisschen falsch verstehen. Ja, dann werden nur Äpfel gegessen, dann wird nur Salat gegessen, vielleicht nur Gurken und Milchprodukte, alles super, super Lebensmittel, nicht? Aber ist leider kein Eisen drin, ne? Ich bringe immer das Beispiel, auch in der Vorlesung, in so einem Apfel sind zum Beispiel 0,1 Milligramm pro 100 Gramm wird das ja immer gerechnet. Ne? So, da müssen sie, um auf die 15 Milligramm zu kommen, die sie eben ansprachen, müssen sie 50 Kilo Äpfel essen.
Ne? Ja, sehr realistisch.
Ja, und so ist es auch mit Salat und so. Und so, ne? Auch in Tomaten ist kein Eisen drin und in Milchprodukten auch nicht. So, wenn ich jetzt, das habe ich ja mit den Studierenden dann gemacht an der Tafel, habe gesagt, was essen Sie denn? Und das waren ja immer so diese Standardsachen, ne? Alles gesund und so, Smoothies eben halt nur mit Früchten und so weiter. Dann kommen da auch nur 5 Milligramm raus oder 6 oder 7. Und wenn die dann noch Sport machen, dann haben die nur ein Viertel des Eisens. Und wenn man das jahrelang macht, und dann wundert man sich einfach, ich mache doch alles, was immer gesagt wird. Und so, und trotzdem fühle ich mich echt nicht gut. Nicht? Und das muss ja eigentlich nicht sein. Ne?
Nee, das absolut
ist
nicht.
Eigentlich gar nicht so kompliziert ist das. Also, sage ich mal so jetzt.
Ja, aber es ist ja trotzdem erstmal auch mal wirklich nochmal das, um das zusammenzufassen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das war ja wirklich sehr, sehr spannend, ne? Dass dieses Eisen, also das fleischliche Lebensmittel gar nicht so viel mehr, also gar nicht mehr Eisen haben als pflanzliche, man das Eisen aber besser aufnehmen kann, dass die Pflanzen Eisen enthalten, dass man nicht so gut aufnehmen kann, dass man dafür aber einfach Vitamin C braucht, um es besser aufnehmen zu können.
Genau.
Oder halt eben diesen Extraport, den Sie erwähnt hatten fürs Ferritin.
Ja, und man muss halt bei pflanzlichen Lebensmitteln, muss man schauen, dass man die richtigen pflanzlichen Lebensmittel, ich sag mal, eine Portion zum Beispiel, das habe ich auch in den Büchern immer so beschrieben, ganz plakativ, eine Portion Linsen pro Tag, eine ganz normale Portion, ist schon die Hälfte der Miete. Also eigentlich gar nicht so schwer. Gut, viele mögen Hülsenfrüchte nicht und so, aber es gibt natürlich auch andere Lebensmittel, pflanzliche. Ne? Man muss halt dann schauen, dass man sich nicht nur von Obst und Salat ernährt, obwohl da natürlich viele Stoffe drin sind, die wichtig sind, Ballaststoffe, alles klar, aber halt kein Eisen. Nicht? Darauf muss man achten. Übrigens gibt es auch viele tierische Lebensmittel, die wenig Eisen enthalten, zum Beispiel Fisch. Leider. Fisch ist ja ne, Omega-3 und so weiter, diese Diskussion, aber Fisch hat nicht viel Eisen. Nicht? Also das ist eigentlich nicht so viel, 1-2 Milligramm pro 100 Gramm oder so. Hängt auch natürlich stark dann von der Fischsorte ab, aber so viel ist das nicht. Ne?
Aber also wenn wir da jetzt auch gerade sind bei diesen Lebensmitteln, gibt es denn da auch Förderer, Hämmer? Also kann ich das noch, also wir hatten jetzt ja Vitamin C als Beispiel, dass dadurch das besser aufgenommen werden kann, aber nur, wenn man die Reserve hat, also nicht direkt zum Essen. Das ist mir auch ganz neu. Also vielen Dank für diese Info. Finde ich sehr, sehr spannend für alle, die hier gestresst sind und zuhören. Vitamin C bitte ausreichend aufnehmen über Gemüse und Obst. Aber kann ich das dann noch anderweitig fördern oder kann ich mir auch quasi was Negatives tun, wenn ich das Falsche esse oder zur falschen Zeit?
Ja, da sind ja, also die Hemmung ist immer natürlich auch ein Problem, wenn man Kaffee und Tee und Milch eben halt, also wenn man ja zum Beispiel Eisen supplementiert, dann sollte man das eben halt nicht mit Kaffee, Tee und Milch eben halt zusammentun. Und das ist, oder hochdosierte Calcium-Zink-Präparate gleichzeitig nehmen, weil das ja über denselben Aufnahmeweg dann geht, über den Divalent-Metalltransporter. Nicht? Also das,
aber das ist ja wahnsinnig spannend für alle, die zuhören, was für ihre Knochen tun wollen, weil wir brauchen ja diese 1000 Milligramm Kalzium am Tag, ne? Und viele nehmen das ja so ein. Da ist es ja ganz wichtig, dass es dann nicht unbedingt dann zur Mahlzeit eingenommen wird.
Genau. Nicht? Also ich würde persönlich, meine Meinung ist, dass das mit der Hemmung natürlich eine Rolle spielt, aber ich denke mal, ich beschäftige mich ja jetzt schon sehr lange damit und also über den Lebensmittelbereich, wie das Eisen eben halt in den Organismus kommt. Also ich denke, dass der meiste Hinderungsgrund ist einfach, dass die falschen Lebensmittel in zu großer Menge konsumiert werden, nicht? Also man kann es ja nicht vermeiden, dass man irgendwie auch industrielle Lebensmittel zu sich nimmt, wenn man unterwegs ist und man hat irgendwie Hunger und so. Nicht? Dann isst man natürlich auch mal irgendwie, also nicht so günstige Lebensmittel. Nicht? Selbst wenn man sich gesund ernähren will. Nicht? Aber das ist ja nicht nur schwarz und weiß. Ne? Wenn ich das 90% mache oder 100%, nur Junkfood, ich sag's mal ganz hart, dann darf ich mich nicht wundern. Nicht? Da gibt es auch andere Mängel natürlich. Das sind ja meistens nur Makronährstoffe dann, nicht? Und das ist, und die ganzen Mikronährstoffe sind da raus und dann darf ich mich einfach nicht wundern.
Ja, aber und da sprechen Sie. Entschuldigung, ja. Darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja, klar.
Da sprechen Sie auch was Tolles an, weil hinten auf den Lebensmitteln finden wir immer die Nährwerttabelle. Und da haben wir dann Kohlenhydrate, Proteine, also Eiweiß und Fett. Das sind ja die Makronährstoffe.
Genau.
Und für den Rest interessiert sich dann wieder keiner.
So ist es, ja. So ist es, nicht? Und das ist, eigentlich sind die Regeln ganz einfach. Man muss, also ich zum Beispiel persönlich esse schon eigentlich immer so diese ganzen rudimentären Lebensmittel. Nicht? Das hab ich von meinen Eltern und Großeltern einfach mitbekommen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Nicht?
Und, was sind denn für Sie rudimentäre Lebensmittel?
Ja, zum Beispiel Bohnen oder Linsen, solche Sachen. Nicht? Also, ne? Und dann auch nicht fertig gekauft, sondern einfach selber gemacht. Das ist auch nicht so schwierig eigentlich. Ne? Und es gibt ja ganz tolle Linsengerichte, es gibt ja auch ganz tolle Linsen, verschiedene Sorten, die auch unterschiedlich schmecken und so. Und wenn man das zumindest jeden zweiten Tag mal sowas isst, was Rudimentäres, nicht, so, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Also sag ich mal so.
Dann sollte ich mal aufhören, die Linsen immer in einer Linsensuppe zu verdünnen, weil ich bin ein absoluter Linsensuppen-Fan und es ist ja kein Wunder, dass ich da nicht genug aufnehme.
Ja, das erwischt. Ist man kann zum Beispiel auch, sag ich mal, mit Hülsenfrüchten kann man auch Smoothies machen, nicht, wenn sie gekocht sind. Das ist auch cool. Nicht?
Also gerade und macht bei, satt.
Ja, das macht satt, nicht? Und ja, klar, die haben ja auch einen guten glykämischen Index und so weiter. Die waren ja auch mal, ich glaube, Lebensmittel des Jahres vor irgendwie 5 Jahren bei der DGE, glaube ich, war das irgendwie. Also da ist schon einfach was dran. Und sie sind halt nicht so beliebt, nicht? Ich glaube, das ist pro Kopf 1 bis 2 Kilo in Deutschland Linsen. Das ist ja wenig, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, warum die so unbeliebt sind, nicht? Und also das ist so eine generelle, ich würde das höher einschätzen, eben halt, wie man sich ernährt, als jetzt irgendwelche Probleme mit Hemmungen, also Kaffee, Tee, Milch und so weiter. Ne?
Okay. Und das ist aber ein guter Punkt, ne? Also das so zu sehen. Sie hatten ja vorhin eine Negativliste an Lebensmitteln angesprochen. Ich finde, die passt jetzt hier richtig gut. Wollen Sie mal loslegen?
Ich habe hier eine ganz lange Liste in den Büchern. Ne? Das ist eben halt zum Beispiel, es tut mir auch leid, das zu sagen, aber das ist Obst zum Beispiel.
Nein!
Da ist nichts drin. Ja, oder Milchprodukte, ist kein Eisen drin. Also, was heißt kein Eisen? Die Negativliste geht los, ne? Das geht los bei 0,5 Milligramm pro 100 Gramm. Und dann geht das nach unten. Nicht? Und da ist natürlich alles Mögliche drin. Also gerade so auch, sag ich mal, gesunde Lebensmittel, ja, in zum Beispiel Kopfsalat oder so, da ist kein Eisen drin. Oder in Tomaten ist kein Eisen drin. Also kein Eisen heißt unter 0,5.
Okay.
Ne, das sind dann, also kein Eisen gibt es ja nicht. Ne? Das Eisen ist ja überall. Nicht? Also es kommt eben halt auf die Konzentration an. Ne? Und da sind also kleiner als 0,5. Äpfel 0,1, Birnen und so weiter oder Trauben und so weiter und so fort, nicht? Da ist eben halt sehr, sehr wenig Eisen drin von Natur aus, nicht? Da sind super andere Stoffe drin. Und deshalb ist es ja auch toll, dass es ja Nahrungsergänzungsmittel gibt, die eben halt aus diesen Obstsorten bestehen, die total lecker sind, die diese ganzen anderen Superstoffe enthalten, Polyphenole, die Radikale vernichten und so weiter und so fort. Und die dann einen schönen Eisenkomplex zugesetzt haben. Ja, und diese Kombination, das wäre für mich die erste Wahl. Die gibt es ja von Firmen auf dem Markt, wenn ich eben halt Eisenmangel habe, dass ich also nicht zu Pharmazeutika greife oder zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln, sondern dass ich diese natürlichen Säfte nehme, denen Eisensalze, meistens ist es Eisengluconat, zugesetzt worden ist. Nicht? Und die sind lecker und das Wichtigste ist ja auch, dass die magenverträglich sind. Bei Eisenpräparaten, also der wichtigste Grund, so eine Eisentherapie abzubrechen, wenn ich Eisenmangel habe, dann verschreibt der Arzt von bekannten Firmen dann immer, ne, wo so 50 Milligramm drin sind in einer Kapsel, ne, von bekannten Firmen, verschreibt die und die Patienten nehmen die dann und dann kriegen sie solche Magenprobleme, dann brechen die das ab nach ein paar Wochen.
Ja.
Und das ist in ganz vielen Fällen so. Und das ist bei diesen tollen Säften, Direktsäfte am besten, dass da möglichst viele natürliche Inhaltsstoffe auch drin sind, plus Eisengluconat oder auch andere Eisenkomplexe, dass man das als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt dann. Und dann hat man keine Magenprobleme. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr bekannt ist.
Ja, ja.
Dass so viele arme Menschen diese schrecklichen Eisenpräparate da schlucken. Also manche Sachen, also...
Da mache ich auch gerne mein Nähkästchen mal wieder auf. Ja,
ja.
Auch mal viel Blut verloren durch einen Gebärprozess und musste das halt wieder auffüllen. Ich habe diese Eisenpräparate auch einfach nicht weitergenommen. Nur Magenschmerzen, Darmprobleme, habe das auch ganz pflanzlich gelöst.
Ja, super. Na,
also mit Säften. Und das ist schon, da muss man auch einfach sagen, ja, da, das ist einfach lecker. Ne? Und das geht,
ja,
ist, man braucht halt auch nur
lecker.
Eine kleine Dosis, wenn man es so will.
Genau, genau. Nicht? Und das ist, genau, man, da ist auch natürlich auch Zucker dann drin, aber weil diese Säfte so konzipiert sind, dass man nur 10, 20 Milliliter zu sich nehmen braucht, spielt das überhaupt gar keine Rolle, der Zuckergehalt.
Ja.
Nicht? Wenn man da jetzt drauf achtet, eine Zucker-Free-Challenge machen möchte und solche Sachen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
Ja.
Die Säfte sind so konzipiert, 20 Milliliter, 15 Milligramm oder sowas. Also ne, die Dosis, die dann auch oft empfohlen wird oder 30 Milligramm oder sowas. Und man hat überhaupt gar keine Probleme.
Mhm.
Nicht? Und das schlechteste Eisenpräparat ist einfach Eisen-2-Sulfat. Das gibt es sogar auch noch. Also da ist kein Komplex eben halt, der das ein bisschen schützt, das Eisen-2. Und das ist halt sehr preiswert, nicht? Und in ganz preiswerten, auch Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmittel ist es drin.
Ne? Ja, aber das ist ja auch für den Körper überhaupt nicht sinnvoll. Ne? Der Körper, freies Eisen sorgt für oxidativen Stress, was zum Beispiel
richtig.
Ja wieder die knochenabbauenden Zellen fördert. Das wollen wir gar nicht im Körper haben.
Genau. Nicht? Das ist ja die sogenannte Fenton-Reaktion. Und wenn das Eisen 2 sieht, dieses H2O2, ja, dann passiert eben halt, dass das H2O2 zerfällt und da entstehen dann die OH-Radikale. Ein Radikal ist eben halt ein Molekülbruchstück, wo nur ein einsames Elektron eben halt da ist, nicht? Und die Elektronen sind genauso wie die Menschen, ne? Die wollen nicht einsam sein. Also, was macht das OH-Radikal? Rennt los und krallt sich irgendwo ein anderes Elektron und das meistens aus der Membran, aus ungesättigten Fettsäuren, da klappen die Membranen zusammen und die Zelle stirbt. Ne? Das ist ja so dieser Prozess mal biochemisch so ein bisschen erklärt. Und das passiert, wenn ich so Eisen 2 ohne Komplexbildner eben halt zu mir nehme, ne?
Das haben Sie auch schön jetzt mal dargestellt, weil ich sage immer, die freien Radikalen, das sind so kleine Hooligans, die in unserem Körper sind.
Richtig,
aber Sie haben
genau.
gesagt, es ist jemand, der einsam ist. Dieses Bild gefällt mir irgendwie, ist es friedvoller. Aber trotzdem machen die Mist im Körper. Auch,
ja, ja.
Egal, also, wie man es dreht und wendet.
Ja, Radikale wollen radikal ein anderes Elektron haben. Ja? Und das greifen die sich, wo sie gerade eins kriegen. Ne? Ganz chaotisch.
Ja.
Und das ist nicht gut für die Zellen. Ne? Und deshalb muss man gerade beim, das ist die sogenannte Fenton-Reaktion, Fenton-Haber-Weiß-Reaktion, also genauer gesagt und so. Das ist gerade beim Eisen, ist das ein Riesenproblem. Dieses Eisen, das ist schon, wie gesagt, so eine richtige nervöse Operndiva.
Ja.
Naja, also ich finde den Vergleich super. Das ist irgendwie. Und
absolut.
Man darf ja auch nicht zu viel Eisen, deshalb, das ist ja der Grund, nicht, dass man auch nicht zu viel Eisen zu sich nehmen darf und nicht einfach Nahrungsergänzungsmittel schlucken oder Pharmazeutika, da muss man schon aufpassen. Ne?
Ja, da wird ja gesagt, essen Sie nicht zu viel Fleisch, das macht Dickdarmkrebs, weil so viel Eisen drin ist, aber dann werden da die Tabletten reingescheucht, ne?
Genau.
Die dasselbe dann verursachen können.
Richtig, so ist es, ganz genau. Nicht?
Ja.
Da muss man beim Eisen eben halt sehr aufpassen und deshalb immer den Eisenwert kontrollieren lassen, diese vier Werte. Nicht?
Ja.
Das ist schon eine wichtige Sache.
Ja, da kann man halt eben wirklich pflanzlich gegen vorgehen. Und ich wollte noch mal unbedingt was zu dem Zucker sagen. Wir dürfen ja ganz locker 10% von unserer Nahrungsenergie auch über Zucker decken. Ne? Also es ist ja nicht so, als dürfte man überhaupt gar keinen Zucker mehr essen. Ne? Das bedeutet ja ungefähr, das sind so 16 Zuckerwürfel. Da kann man schon mal locker Äpfel, Bananen, Säfte, das darf man ja alles machen. Und man kann ja auch gucken, auf welcher, wie isst man das, in welcher Reihenfolge. Ne? Man soll ja immer am besten irgendwie vorher mal Gemüse essen, danach kommen Proteine, Fette und dann kann man auch noch mal ein bisschen Zucker hinterher schieben, zum Beispiel als kleines, ja, ein bisschen wie Nachtisch, so mit einem Saft zum Beispiel, oder das Ganze mit einer Schorle verdünnen. Das geht ja alles, ne?
Ganz genau. Nicht? Aber wenn man, das gibt ja sehr schöne Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt in Form von Direktsäften.
Ja.
Und die sind ja so konzentriert, habe ich
so wenig, ganz genau.
Und da muss man nur so wenig zu sich nehmen, das spielt überhaupt gar keine Rolle.
Aber die Direktsäfte finde ich auch nochmal wichtig, dass Sie das ansprechen. Also auch so generell, es gibt so viele Säfte, da sind nochmal Aromen zugesetzt, da ist nochmal Zucker, Glucose, Fructose, Sirup. Das muss echt nicht sein, weil da wurde ja vorher dann das Wasser entzogen, somit auch Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die einfach verloren gehen. Und wenn es ein Direktsaft ist, wird die Frucht ausgepresst und dann haben wir alles, was in der Frucht war, quasi bis auf dieses ganz Feste, haben wir die löslichen Bestandteile alle mit drin.
Genau, das ist absolut das Beste, nicht? Und da sind ja ganz viele andere Stoffe drin. Und es ist auch sehr interessant, warum das keine Magenprobleme gibt, nicht? Das kann man schon auch biochemisch sich vorstellen, warum das so ist, nicht? Aber meiner Meinung nach wird das viel zu wenig beachtet. Und da sollte man mehr den Fokus auch drauf legen. Und da kann man sicher vielen Menschen auch helfen, ganz einfach. Naja, also das würde ich immer raten, wenn ich Eisenmangel habe, dass ich eben halt den natürlichen Weg nehme, der auch für mich eben halt, der schmeckt sehr gut und ich habe keine Magenprobleme.
Ja. Wie viel soll ich denn da jetzt insgesamt aufnehmen, wenn ich ein Mann, eine Frau bin oder auch in der Schwangerschaft? Sie hatten ja auch angesprochen, dass es da neue Werte gibt. Haben die sich sehr geändert von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung? Das war jetzt, glaube ich, Anfang März wurden die neuen Zahlen veröffentlicht.
Genau. Nee, also da hat sich nichts sehr, ich beobachte das natürlich auch und hat sich nicht sehr viel geändert. Bisher war es jetzt, wenn man von der Personengruppe redet jetzt, sag ich mal von 20 bis 50, so Pi mal Daumen, 10 Milligramm für Männer und 15 Milligramm für Frauen, nicht? Und jetzt ist das bei Männern auf 11 gestiegen und bei den Frauen wird jetzt hier noch unterschieden, aber 15 Milligramm, das bleibt so ungefähr. Was ein bisschen runtergegangen ist, ist bei Schwangeren sind jetzt 27 anstatt 30 und bei Stillenden waren es vorher 20 und da sind es jetzt 16.
Ne? Okay.
Das ist etwas runtergegangen.
Ja, ein bisschen angepasst.
Ja.
Okay.
Aber so 10 und 15 Männer, Frauen, das kann man sich eigentlich ganz gut merken.
Ja.
Nicht? Und um jetzt mal so das abzuschätzen, was ich täglich aufnehme. Sie sagten ja, Sie haben das bei sich mal geschaut und sind auf neun, glaube ich, gekommen. Ne?
Ja.
Ja, ja.
Ich habe mich erschrocken. Ich habe das über 3 Wochen jetzt gemacht und dachte so, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet, denn ich finde meine Ernährung wirklich gut und bei Eisen war ich jetzt doch, also ich mache auch wirklich Sport, ne, meine 3-4 Mal in der Woche und viel Fahrrad fahren und spazieren gehen. Und das ist dann, merke ich. Ich merke manchmal so, wo könnte das denn jetzt herkommen? Warum bin ich denn so komisch müde? Ich werde es ausprobieren, jetzt nochmal.
Ja. Also wie gesagt, jeden zweiten Tag mal so ein Linsengericht, dann haben sie... Ja.
Das mache ich schon mit meiner Linsensuppe. Wirklich, ich bin gerade wirklich so ein Linsensuppen-Fan, aber ich werde sie nicht mehr verdünnen. Ich werde oder noch dicker machen vielleicht. Das ist jetzt so mein Tipp für mich selber.
Oder eben halt so einen leckeren Direktsaft mit Eisenzusatz.
Genau.
Also Gluconat zum Beispiel. Und das führt dazu, dass der Magen eben halt nichts davon merkt. Ne? Und das ist eigentlich die ideale Lösung.
Ja. Ja, absolut. Ich probiere es aus. Ich werde weiter tracken. Also für mich selber und wie ich mich dann auch fühle, wenn ich angefangen habe. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich bin ja wirklich Wissenschaftlerin im Herzen. Ich nehme mich ja selber gerne als Wissenschaftssubjekt und teste halt auch. Ne?
Super, super. Ja. Solche jungen Leute brauchen wir.
Ja, genau, das geht runter wie Öl. Dankeschön.
Sehr gut.
Ja, sehr gut. So, ich habe jetzt aber noch eine ganz tolle Frage an Sie. Weil Sie sind ja nun wirklich jetzt, also Sie sind ja mein Eisenguru jetzt einfach für mich.
Okay.
Und Sie müssen doch für sich selber auch Ihre Tricks haben. Wie machen Sie denn, dass Sie selber definitiv das schaffen? Ist das auch, dass Sie das mit einem Saft machen? Und wie machen Sie das auch mit der Familie, mit Ihren Liebsten? Wie sorgen Sie dafür, dass Sie auch genügend Eisen haben, dass Sie gut drauf sind und dass Sie sich wohlfühlen?
Ja, also einfach rudimentäre Lebensmittel und nicht, also Nüsse zum Beispiel sind dann Vollkorngetreideprodukte und eben halt Linsen, Bohnen und so weiter, nicht? Und wenn ich 80%, sage ich mal, diese rudimentären, ursprünglichen Lebensmittel, dann spielt das keine Rolle, wenn ich da mal irgendwie mikronährstoffverdünnte Lebensmittel, Fertigprodukte und was weiß ich esse. Ne, jeder ist ja auch ein Mensch, ne, und ist unterwegs und hat Hunger oder ist Stress, irgendwas ist auf der Arbeit wieder. Ne, dann gibt es eben halt auch, muss man auch andere Lebensmittel zu sich nehmen und so. Ne.
Klar.
Und wenn man das aber 80% macht, so und so machen wir das in der Familie. Oder zum Beispiel dunkle Schokolade, da ist auch viel Eisen drin. Nicht? Oder Pinienkerne, Mandeln, Sesampaste. Ne?
Tahin, ja, super.
Tja, dann Hirse, Haferflocken. So eine ganz alte Sache.
Nicht? Ja, also, und super fürs Frühstück, ne? Aber hier muss ich jetzt wirklich sagen, da muss man vielleicht ein bisschen mit dem Joghurt aufpassen, ne? Wenn man dann das mit Joghurt reinrührt, mit Milch, dass das gegebenenfalls sich so ein bisschen blockieren kann mit dem Kalzium da drin. Da kann man schon mal auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen. Aber wir haben ja jetzt heute durch Sie gelernt, lieber vernünftig mit Vitamin C versorgen und ausreichend Eisen essen, als darauf zu achten, was so hemmt. Oder was hemmen könnte.
Also das ist meine Einschätzung.
Ja.
Nicht? Oder Quinoa, nicht? Gut.
Oh, das, lecker.
Nicht? Das ist, oder Hirse.
Schöne Pseudogetreide, ja.
Ne? Genau. Chiasamen, Amaranth, das sind alles, auf Trockengewicht bezogen, haben die alle 8 Milligramm pro 100 Gramm. Ne?
Ja.
So, und da kann man, wenn man die dann isst, zubereitet, ist vielleicht die Hälfte, ne? Wenn die gekocht sind oder so, die Hälfte, dann sind es immer noch 4 Milligramm.
Das ist spitze.
So, und wenn man davon 200 Gramm dann isst, ne, dann hat man schon die Hälfte.
Ja, super. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Knochen. Gibt es denn etwas, was ich heute noch nicht erwähnt habe, wo Eisen den Knochenmetabolismus oder auch die Knochengesundheit unterstützen kann?
Was mir da immer so direkt einfällt, ist diese Prolylhydroxylase, die das Prolin in Hydroxyprolin umwandelt. Und dieses Hydroxyprolin ist ja für das Kollagen-Crosslinking verantwortlich, ne?
Den
Eisenmangel.
Da muss ich auch gleich nochmal eingreifen, weil Kollagen, das sagt vielen immer nur was im Gesicht, ne? Dass das Gesicht schön frisch aussieht. Aber wir haben es ja auch im Knochen. Hätten wir das da nicht drin, dann würde der Knochen einfach nur brechen wie ein Stück Kreide, wenn man mal springt. Und wenn das Kollagen vernünftig dafür Flexibilität sorgt, dann kann auch der Knochen so ein bisschen flexibler mitarbeiten. Und wenn das ohne Eisen nicht funktioniert, dann bricht er schneller.
Genau, nicht?
Also oder kann schneller brechen.
Ja. Da gibt es sicher noch viele andere Wege, wo Eisen eben halt da eine Rolle spielt. Das wissen Sie sicher, sage ich mal, besser wie ich.
Ja, aber den Eisenguru muss ich doch fragen, wenn ich Sie hier einmal sitzen habe. Da frage ich doch nochmal nach.
Ja, also es ist mit dem Crosslinking bei Kollagensynthese. Das ist natürlich das Bekannteste.
Wenn wir jetzt so die Top 3 hätten, was die Leute hier mitnehmen sollen, wenn wir die nachts wecken, 3 Sachen aufzählen, was Professor Günther gesagt hat, was ist das dann?
Top 1 wäre keine ausschließliche Ernährung mit Lebensmitteln aus der Eisennegativliste. Zum Beispiel nur Obst, Salat, Milch und bei Sport eben halt 30 bis 40, 50% braucht man mehr Eisen. Ja, sondern, also ich bin immer noch bei Top 1, sondern Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen, dunkle Schokolade, Pinienkerne, Mandeln und so weiter, Hirse, Haferflocken, Chiasamen, wenn man möchte. Ja, das wäre eben halt mein Top 1. Ja, Top 2, immer den Vitamin-C-Status des Körpers oben halten. Ja, also 100 Milligramm pro Tag, sagt man ja, nicht? Das ist zum Beispiel eben halt in Paprika, Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli, sind immer 100 bis 150 Milligramm pro 100 Gramm sind da drin, nicht? Ist nicht immer nur Zitrone oder Orange, da ist nur die Hälfte drin, ne? Also meistens nur 50 Milligramm.
Ja, das stimmt. Ja. Die Paprika ist immer die Überraschung.
Genau, ja. Aber auch Rosenkohl und Grünkohl, ja. und Brokkoli.
Brokkoli, nicht? Vor allen Dingen, ja. Ist eine Vitamin-C-Bombe. Ja, ja. Ist auch super im Salat, kann ich empfehlen.
Genau, das wäre Top 2. Und Top 3, bei Eisenmangel eben halt Direktsaft mit einem guten Eisenkomplex.
Sehr gut.
Zu sich nehmen, und zwar einen konzentrierten Direktsaft, den es ja auch als Nahrungsergänzungsmittel gibt.
Ja.
Und dann braucht man nur 20 Milliliter trinken, und dann hat man, je nachdem, was man für ein Produkt nimmt, 10 oder 20 Milligramm Eisen nimmt man auf. Und das ist sehr lecker, nicht? Da sind noch andere Stoffe eben halt drin, Ballaststoffe, Polyphenole, Radikalfänger und so weiter. Und es macht keine Magenprobleme.
Ja, das Magen und Darm freuen sich, absolut.
Mit diesen drei Sachen, also wenn man das macht, dann sehe ich eigentlich da keine Probleme mit dem Eisen.
Genial, dankeschön. Na, dann gucken wir mal, wenn wir mal jemanden nachts wecken. Die wollen wir hören.
Ja, ob der das noch weiß.
Ja, ach, na klar. Also, Professor Günther, Sie haben hier so viel Wissen mit uns heute geteilt. Ich möchte mich hier ganz herzlich bedanken. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Sie sind ein sehr angenehmer Gesprächspartner und schlau auch noch.
Sie auch.
Danke.
Sie auch.
Dankeschön. Sie auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich für alle, die bis hierhin zuhören, weil die haben dann richtig, richtig viel mitgenommen und können ihre Laune und ihren Körper verbessern und ihre Gesundheit.
Genau. Vielen Dank für das nette Interview.
Dankeschön. War ein schönes Gespräch, ne? Da möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an die Saftexperten und Expertinnen von Haus Rabenhorst, weil die wissen, wie man Eisen lecker und magenfreundlich verpackt. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.